In diesen Tagen jährt sich die Katastrophe in Fukushima zum ersten Mal. Stefan Fuchs von Radio KIT hat mit Dr. Walter Tromm über seine Eindrücke aus dem Besuch im Sperrgebiet gesprochen und wollte wissen, wie die Dekontaminierungsmaßnahmen anlaufen und ob dort ähnliche Vorgehensweisen wie in Tschernobyl geplant sind.
Da ist ein Robotereinsatz notwendig.
Da ist auf jeden Fall mal Robotertechnik sehr gefragt. Auch die habe ich unsere Expertise auf diesem Gebiet. Wir haben ja am Campus Süd ein Institut, was sich damit beschäftigt, mit Fernhantierungstechnik, auch bei der Dekontamination. Aber auch einfach mal unsere Expertise, wo liegt denn überhaupt zurzeit Kernmaterial? Kernschmelzreaktoren sind vollkommen zerstört worden, aber zum Teil ist es auch nicht ganz klar, wohin so eine Schmelze sich überhaupt verlagert hat. Und dadurch, dass wir über die EU auch als Experten eingesetzt waren in Tschernobyl, haben wir auch aus diesem Unfall gewisse Expertisen, die wir da, denke ich, auch einsetzen können, um überhaupt mal lokalisieren zu können, wo ist Kernschmelze und wie müsste ich dann, in welcher Form liegt die Kernschmelze vor und wie kann ich dann eben fernhantierte Technik einsetzen, um sie rauszuholen.
Ein Sarkophag wie in Tschernobyl ist nicht angedacht.
Eine Art Sarkophag ist bei dem ersten Block schon drumherum gebaut worden. Das sind so Betonfertigteile, würde man sagen, von etwa 10 cm Wandstärke, die drumherum gebaut werden. Aber das klare Ziel der japanischen Regierung ist ein kompletter Rückbau. Das macht auch da sehr viel mehr Sinn. In Tschernobyl hat man ja damals einfach Blei und Sand und so weiter draufgeschmissen, um einfach die Kernschmelze da drin festzuhalten. Und die hat sich dann mehr oder weniger selber langsam runtergekühlt. Hier kühlt man immer noch aktiv. Diese aktive Kühlung ist natürlich ein gewisser Notbehelf, den man nicht lange aufrechthalten möchte. Und dementsprechend kann man dann wirklich nur hergehen und sagen, gut, dann muss ich auch wissen, wo liegt mir eine Kernschmelze und ich muss sie dann wirklich rausholen, sonst müsste ich sie ja permanent aktiv kühlen. Und dementsprechend stellt sich der Gedanke eines kompletten Sarkophags und einfach erstmal 40 Jahre lang liegen lassen, stellt sich so nicht.
Stichwort Kühlung, da spielt ja das Wasser eine große Rolle. Es wurde mit Meerwasser gekühlt. Wie sieht es aus mit dem Meer? Weiß man darüber etwas?
Also in den ersten Tagen war es tatsächlich so, dass radioaktiv belastetes Wasser in das Meer abgelassen wurde. Und das haben auch unsere Ausbreitungsrechnungen, die wir hier durchgeführt haben, gezeigt, dass das in dem gewissen näheren Umfeld durchaus eine radioaktive Belastung für das Meerwasser war. Auch die japanische Regierung ist hergegangen, hat dann aufgefordert, das Fischen einzustellen in der direkten Umgebung, also die lokalen Fischer. Diese großen Fangflotten sind viel zu weit weg, als dass die irgendwie dadurch belastet worden wären. Aber lokal wurde das Fischen tatsächlich untersagt. Das hat man auch immer noch untersagt, obwohl das jetzt einfach nur eine Vorsichtsmaßnahme ist. Man hat mittlerweile Spundwände, also 30 Meter tiefe Spundwände eingezogen und saugt das Wasser also zum Land hin vor diesen Spundwänden ab und dekontaminiert es dann wieder über Anlagen. Da stehen also riesige Anlagen, die das Wasser dekontaminieren, das Cäsium, also zum Beispiel das Cäsium-137 da rausholen, ausflocken. Und so gelingt es eben, dass heute das Meerwasser nicht mehr belastet wird. Aber das ist ein extrem hoher Aufwand, der auch wirklich betrieben wird und der meines Erachtens wirklich beeindruckend auch betrieben wird. Aber das war eben zum Beginn nicht möglich und da ist eine gewisse Kontamination in das Meerwasser gekommen, aber heute nicht mehr.
Was sind nun die Lehren, die man aus diesem Unfall heute nach einem Jahr ziehen kann? Es hat ja politisch eine Wende gegeben. Es hat, glaube ich, auch wissenschaftlich ein Umdenken gegeben, jedenfalls was das sogenannte Risikomanagement, die Risikoeinschätzungen gibt. Was sind die Lehren, die man da ziehen kann?
Das Fukushima-Ereignis hat ganz deutlich gezeigt, dass ich eben so irgendwelche Restrisiken wahrscheinlich nicht alle komplett abdecken kann und es dementsprechend ganz wichtig ist, diese sogenannten auslegungsüberschreitenden Störfälle wirklich mit einzubeziehen und das passiert ja auch heute. Also ich denke, dass praktisch kein Land, zumindest kein europäisches, irgendeinen Reaktor genehmigt, der nicht diese auslegungsüberschreitenden Störfälle beherrscht. Das heißt, in dem Sinne sind das heute gar keine auslegungsüberschreitenden Ereignisse mehr, sondern die gehören zum Auslegungsstörfall dazu. In Finnland, der Reaktor muss einen Corecatcher haben, also eine Kernfängerkonstruktion haben, die eben genau dieses dann noch so abgepuffert hätte, dass eben keine Kontamination nach außen geht, sondern die Kernschmelze innen sicher aufgefangen wird und damit auch die Umgebung nicht belastet werden kann. Ich glaube, das sind ganz wichtige Dinge. Sowas muss man eben einfach haben, weil man nicht jedes Ereignis letzten Endes komplett wird abdecken können in der geistigen Vorausleistung.
Dr. Walter Tromm im Gespräch mit Radio KIT über seine Eindrücke in Fukushima, ein Jahr nach der Katastrophe.